Ich möchte euch in aller Bescheidenheit fragen, ob ihr vielleicht $5 oder 10 oder sogar $25 beisteuern könntet. Mit eurer Spende werden wir das Weiße Haus zurückgewinnen. So oder so ähnlich fragte Multimillionär Donald Trump seine Fans und Wähler in aller Bescheidenheit natürlich um Spenden für seine Wahlkampagne. Und damit ist Donald Trump, dessen Namen in großen goldenen Lettern auf so manchem Hochhaus prangt, nicht allein. Jeder, der Präsident in den USA werden will oder Senator oder Repräsentant, muss vor allen Dingen eins: um Spenden fragen. Und am Ende sind es eben nicht die 5 oder 10 oder sogar $25, die den Unterschied machen. Es sind Millionenbeträge. Alle 4 Jahre werden neue Rekorde gesetzt, was die Spendeneinnahmen der Kandidaten und Parteien anbelangt und natürlich dessen, was sie ausgeben. Vor 4 Jahren wurde für die Präsidentschafts- und Kongresswahlen über 14 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Das ist etwa ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes des Saarlandes. Wir folgen heute der Spur des Geldes und schauen uns die Wahlkampffinanzierung in den USA, ihre Probleme und mögliche Alternativen genauer an. Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Unionsstiftung und darf Sie herzlich zur nächsten Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle 2 Wochen auf ein globales Thema. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des US-amerikanischen Wahlkampfs und schauen in die Geldbeutel und Bankkonten der Spitzenkandidaten. Ich spreche via Zoom mit Dr. Dan McMillan, Historiker, Anwalt und Buchautor. Er hat die Initiative Save Democracy in America gestartet, um das Finanzierungssystem von Wahlkampagnen in den USA zu verändern. Ich danke Dr. Bruno von Lutz, dem Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts, für den Kontakt nach New York zu Dan McMillan. Wenn Sie mehr über das Deutsch-Amerikanische Institut wissen wollen, finden Sie in den Shownotes einen Link zur Homepage des Deutsch-Amerikanischen Instituts, wo Sie Informationen finden, Vorträge und Artikel sowie Kontakte, falls Sie noch mehr Fragen haben. Knapp 44 Millionen US-Dollar hat Nikki Haley ausgegeben, um Spitzenkandidatin der Republikaner zu werden. Erfolglos. Am Ende war das Geld zum Fenster hinaus, könnte man sagen. Im letzten Präsidentschaftswahlkampf 2020 hatte Joe Biden fast 1 Milliarde US-Dollar an Spenden gesammelt. So unfassbar viel kann die Präsidentschaft kosten. Das klingt nicht nur irre. Es gibt immer mehr, die sagen, das ist irre. Und das muss ein Ende haben. Ich spreche jetzt mit einem, der sich genau das gedacht hat. Dan McMillan. Hi Dan und guten Morgen nach New York.
Ja, guten Morgen oder Nachmittag beziehungsweise.
Ja. Vielen Dank. Dan, fangen wir einfach mal mit der Frage an. Wie werden denn Wahlkampagnen in den USA finanziert und wie ist das überhaupt mit Deutschland auch zu vergleichen? Wo sind da Unterschiede? Wo ist es vielleicht auch ähnlich? Wie funktioniert das bei euch und bei uns?
Also 2 Sachen. Erstens, also die Gesamtkosten sind weitaus höher bei uns. Zum Beispiel die Bundeswahlen von 2017 haben an die 92 Euro gekostet. Also das entspräche 110 Millionen Dollar. Unsere Bevölkerung ist 4-mal so groß als Deutschland. Also wir machen das 4-fach. Also 450 Millionen Dollar für die ganzen Wahlen. Alle Parteien in den USA, die Bundeswahlen von 2020 kosteten mehr als 1,4 Milliarden Dollar. Also das gibt schon einen Blick von der Größenordnung. Und diese Wahlsaison 2024, das wird schon wieder ein neues Rekord sein. Wahrscheinlich, man hat das noch nicht geschätzt, aber mehr als 20 Milliarden Dollar, das ist überhaupt nicht undenkbar. Und wie wird das finanziert? Also die Parteien kriegen im Prinzip das Ganze ihrer Gelder von privaten Spenden. Und das kommt nicht von normalen Bürgern wie ich, sondern von Leuten, von Großfirmen von Milliardären, von Leuten, die sehr viele Millionen selber haben, Leute, die einen Scheck schreiben können für 100.000 Dollar, halbe Million Dollar, 1 Million Dollar, einige schon 10 oder 20 Millionen Dollar, diese Milliardären. In Deutschland im Gegenteil, das ist ganz interessant, die Parteien bekommen an die 2/3 ihrer ihres Einkommens, also die ganzen Parteien, von öffentlichen Subventionen, also vom Staat, und dann von Mitgliederbeiträgen. Dann darauf kommen Beiträge von Mandatsträgern der Parteien und ja, also privaten Spenden nur etwa 11% in 2018 kamen von privaten Spenden. Und dann ein bisschen mehr kommt das von Veranstaltungen und Verkauf von so Waren und so weiter. Also, und da, das muss ich eben so, die werden im Prinzip von die deutschen Parteien werden erstens mit zumindest ein Drittel vom Staat finanziert, das heißt von den Steuerzahler, von den Bürgern, und dass dann dementsprechend ja, die Parteien könnten oder neigen eher dazu, man würde hoffen, die Wähler, die normalen Bürger, die Steuerzahler zu vertreten. Aber in unserem System, die Politiker in Washington jetzt, die vertreten uns gar nicht mehr, seit Jahrzehnten eigentlich nicht mehr. Sie vertreten die großen Spender. Sie verbringen ihre Zeit mit ihren Spenden und sie hören diesen Leuten zu. Und wir haben so einen Bürger wie ich, der nicht im Stand ist, viel Geld zu spenden. Ich habe so gut wie keine Stimme. Ich sage nicht, dass unsere Wahlstimme keine Bedeutung hat. Es bleibt immer noch wichtig, wer im Weißen Haus sitzt. Wir haben in diesem Wahljahr also schon Alternativen, ganz andere Alternativen. Es ist auch wichtig, welche Partei die Legislatur, die Volksvertretung beherrscht. Aber auf der anderen Seite, da beide Parteien im Prinzip von im Besitz der großen Interessen, Großfirmen, reichen Leute sind, dann, wenn man zur Wahl geht, gibt es wirklich eine Alternative. Eigentlich nicht so sehr. Und da sagen eigentlich meine Landsleute, Leute um mich, wir sagten schon, also schon in den 80er Jahren, wo es gar nicht so krass ist wie heute, wir sagten uns, ja, ich kann immer noch wählen, aber es gibt nichts, wofür ich wählen kann, also wofür ich stimmen kann. Es gibt keine wirkliche Wahl. Oder ich wähle das, ich weiß nicht, wer das auf Deutsch heißt, the lesser two evils, das
geringere Übel.
Ja, der weniger Übel. Ja, danke schön. Also, und das ist, ja, und das hat im Prinzip, dass dieses, die Jagd auf Geld hat, also hinter den Kulissen, die Substanz unserer Demokratie weitgehend ausgehöhlt. Aber das ist ebenso in einem Prozess von kleinen Schritten über Jahrzehnte hinaus. Und insofern, das ist auch ein Grund, warum wir dieses Problem noch nicht korrigiert haben, also noch nicht beendet haben, weil es keinen entscheidenden Punkt gegeben hat, wo wir uns sagen können, uns ist unsere Freiheit beraubt worden. Wir sind unserer Freiheit beraubt worden. Und das jetzt müssen wir ändern. Und das müssen wir wieder zurücknehmen. Das war ebenso in diesen kleinsten Schritten und ebenso auch hinter den Kulissen. Und ein weiterer Grund, warum selbst Journalisten, Politiker, die beruflich unser System so beobachten, darüber schreiben und kommentieren, die allermeisten unterschätzen die Schaden, die von diesem Geld ausgerichtet werden, gerade weil die größten Schaden sind von der Natur her unsichtbar. Die größten Schaden bestehen nicht darin, dass zum Beispiel, und da sieht man zum Beispiel die Hersteller von Pharmazeutika, die geben sehr viel Geld an Mandatsträgern in unserer Volksvertretung, und deswegen sind wir das einzige reiche Land, das die Preise von Medikamenten nicht regelt. Und wir Amerikaner bezahlen mindestens zweimal so viel für Medikamente als die Bürger aller anderen reichen Länder. Aber diese so fast transparente Beispiele von den Verkauf von Interessen, den Verkauf von Politik der Regierung, das ist nur der Gipfel des Eisberges. Die Masse des Eisberges ist alles, was nicht gesagt wird. Und die Kandidaten, die Leute, die möglichen Kandidaten, die sich nicht kandidieren, weil man muss so viel Geld sammeln, um überhaupt eine Kampagne zu führen, die eine Chance hat, dass man eine selbst auferlegte Zensur untersteht. Man sagt nichts, dass mögliche Spender irgendwie entfremden würde. Und dann mit der Zeit, mit den Jahrzehnten, seit den 80er Jahren, dann werden immer mehr Themen, mögliche Lösungen zu unseren Problemen einfach ausgeblendet. Die steigen einfach aus Diskussion aus und dann aus unseren Köpfen aus. Und es gibt so viele tüchtige Leute und man kann das also mehrmals, viele Leute haben das festgestellt. Ich kenne so viele, so gute Leute, die wären so absolut toller Senator, entweder ein totaler Senator sein, aber der hat keine Millionen und der will sich nicht entwürdigen, um dieses Geld zu sammeln. Weil das ist auch entwürdigend. Hm. Das ist in diesem Prozess, um ständig um Geld zu betteln, das ist eigentlich zum Hauptteil der Arbeitswoche eines Politikers auf Bundesebene. Auf Länderebene ist es manchmal nicht so extrem, aber in vielen Ländern auch so extrem. Und es wird immer extremer mit jedem Jahr. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, dass mehr und mehr, es gibt so viel, das nicht gesagt werden darf und das nicht gesagt wird. Dass am Ende, wir sind jetzt zu einem Punkt gekommen, man kann schon von einer Lähmung der Bundesregierung, des politischen Systems sprechen. Zum Beispiel, es gibt so viele Probleme, die wir gar nicht erwähnen im Gespräch. Zum Beispiel, es wird manchmal erwähnt, dass das Gesundheitssystem zu viel kostet, also im Prinzip zweimal so viel pro Bürger, wie sagen wir in Frankreich, Kanada und anderen. Hm. Und ein Amerikaner von 10 hat keine Krankenversicherung. Unsere Lebenserwartung hängt 3-4 Jahre hinterher, also hinter der Lebenserwartung der Deutschen, Kanadier, Franzosen und so weiter. Also wir haben ein Gesundheitssystem, das übermäßig kompliziert, das zu viel kostet, das schlechte Resultate bringt. Aber niemand in Washington wird hervortreten mit einem Plan, für diese Kosten zu senken. War das ebenso die Interessen möglicher Spender, die pharmazeutische Firma, die Krankenversicherungen und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist nur ein Beispiel aus Tausenden. Und hier haben wir jetzt man denkt auch an andere Probleme. Ich meine, wir haben jedes Jahr ein Haushaltsdefizit von, also ich weiß nicht, also Trillion, also 2000 Milliarden Dollar pro Jahr werden eben geliehen. Also wir haben, also es gibt so einen Berg von Staatsschulden und noch 2000 Milliarden jedes Jahr da weiter drauf gestapelt. Und das geht nicht. Also weiter. Es kann nicht so weitergehen. Aber uns, ja, besonders die Republikaner gesagt, ja, dem müssen wir ein Ende setzen und so. Aber niemand hat praktische Vorschläge. Zum Teil, weil, um dieses Problem zu lösen, müsste man vielleicht die Steuern erhöhen für Großfirmen, für Milliardären und so weiter. Aber das sind genau dieselben Leute, die die Wahlkampagnen finanzieren. Und deshalb, das ist ein Tabu. Eigentlich Steuererhöhung ist seit den 90er Jahren in den USA im Prinzip Tabu in unserem System. Und das ist, also ich bin nicht hier, um Steuererhöhung zu befürworten. Ich bin überparteilich, strikt überparteilich und ich versuche Unterstützung aufzubauen unter dem Volk auf beiden Seiten für meine Reformideen. Aber ja, die Tatsache, dass man Steuererhöhungen fast nicht besprechen darf, mit einigen Ausnahmen in der letzten Zeit, einige Demokraten, Joe Biden sagt, ja, wir müssen einige der Steuersenkungen unter Trump 2070 rückgängig machen, aber Ja, im Prinzip. Armut überhaupt. Wir haben Armut, wir haben Obdachlosigkeit. Aber diese, es sind Jahrzehnte, seit der letzten Zeit, dass man bei uns von Armut sprach, als ein Problem, wofür es eine politische Lösung geben könnte. Jetzt reden, wenn wir überhaupt von Armut reden, und das ist selten eigentlich im öffentlichen Leben, dann ist es etwas einfach so Gegebenes. Das ist in der Natur der Sachen. Das ist so wie die Luft, die wir atmen.
Ja.
Das darf nicht geändert. Das kann nicht geändert werden. Und so weiter. Und das ist ein Beispiel eben von den vielen Sachen, die nicht gesagt werden können, weil wegen dieser Selbstzensur aller Kandidaten.
Ja. Ja. Gehen wir das sind jetzt ja die Folgen, über die Sie gesprochen haben, dieser besonderen Wahlkampffinanzierung, dass eben so viele Spender etwas mitzureden haben oder quasi wie so ein Schatten hinter den Kandidaten am Ende thronen und ihnen Angst machen, okay, ich habe dir Geld gegeben, also halt mal bitte den Ball flach bei bestimmten Dingen oder sag am besten gar nichts, weil sonst ist das Geld weg. Jetzt ist ja die eigentliche Frage aber, warum brauchen die überhaupt so viel Geld? Also warum sind die amerikanischen Wahlen so viel kostspieliger, als sie es hier in Deutschland oder in anderen Ländern sind? Warum kostet das so wahnsinnig viel Geld? Warum brauchen die Milliarden an Geldern, um die Wahlen finanzieren zu können?
Ja, genau. Sehr gute Frage, sehr wichtige Frage. Also das geht zum größten Teil auf einer, sagen wir, idiotische Entscheidung unseres Verfassungsgerichtes, unseres Supreme Court, 1976, heißt Buckley v. Valeo. Die meisten Amerikaner haben nie von dieser Entscheidung gehört, aber in dieser Entscheidung, die Richter, diese obersten Richter, die haben gesagt, dass Geld für politische Zwecke ausgegeben, so ein Spenden an Parteien oder Geld ausgegeben, um Werbungen zu kaufen, um einem Kandidat zu helfen, dass dieses Geld an und für sich Meinungsfreiheit heißt. Okay, bis zu dem Punkt, Meinungsfreiheit hieß bei uns, bei Ihnen, überall in der Welt, hieß, was du und ich jetzt machen. Na? Wir reden, wir drücken unsere Meinungen aus. Ja? Das hieß nicht, dass das schloss nicht ein, Geld, das man ausgeben würde, um ein Publikum für seine Meinung zu kaufen, zum Beispiel in Werbungen. Also das lief total gegen den gesunden Menschenverstand, aber diese sieben Richter, die haben diese Entscheidung getroffen und das hat im Prinzip alle Versuche, die Kosten unserer Wahlen zu bremsen, vereitelt. Neuere Entscheidungen, als das Gericht konservativer wurde, unter der Leitung vom Obersten Richter John Roberts in den Jahren bis seit 2000, hat weitere Entscheidungen gegeben, die haben das dann, diese blöde Idee im Prinzip auf ein reductio absurdum geführt, also bis zur letzten Konsequenz, bis zur letzten Folge geführt. Und jetzt ist es im Prinzip unmöglich, Spenden oder Ausgeben von Geldern, das irgendwie zu begrenzen. Das kann man nicht machen bei uns. Und das ist der Grund. Das ist die beste Erklärung, die einzige Erklärung eigentlich für diese Einzigartigkeit des amerikanischen politischen Systems.
Okay, vielleicht können Sie es aber nochmal dann von der anderen Seite beleuchten. Wofür wird denn so viel Geld dann am Ende ausgegeben? Also was sind denn die größten Kosten, wofür dann Geld ausgegeben werden, um, wie Sie sagen, die Wähler eben zu kaufen durch Werbung?
Ja, also der Löwenanteil geht für Werbungen, also für elektronische Werbungen, entweder in sozialen Medien oder in elektronischen Medien. Und man hat schon vorausgesagt, dass für diese Bundeswahlen, dass die Kosten, die Gesamtkosten nur für Werbungen soll an die 60 Milliarden Dollar betragen. Und dann gibt es andere Kosten. Es gibt eben Organisation. Man versucht, die Wähler zu organisieren. Aber ein Unterschied zu den deutschen Parteien oder wie ich den deutschen Parteien und Parteien in anderen Ländern verstehe, die Parteiorganisationen, die Wähler sind nicht sehr, so sehr zwischen den Wahlzeiten, den Wahldaten so richtig organisiert. Das ist eben nur die Wähler zu den Wahlurnen zu treiben im entscheidenden Tag. Da gibt es die Organisation. Da gibt es Organisationskosten. Es werden auch bei den amerikanischen Kampagnen riesige Summen ausgegeben für Umfragen und andere Meinungsforschung, weil ja, seit Jahren gilt es nicht mehr, die Wähler zu überzeugen, also für die von der Weisheit von einen vernünftigen Plan für unsere Zukunft zu überzeugen. Es geht um Manipulierung. Und sie haben so viele Daten so eingesammelt, so übers Internet. Die können dann, das heißt Microtargeting. Die können sagen, also du bist eine Frau, lebst in den Vororten, Mittelstand zwischen 35 und 45 Jahren alt. Du hast Angst um ein Massaker in den Schulen von jemandem mit einem Knaller und also Regelung der Schusswaffen. Das ist ein gutes Thema für dich. Und wenn wir dann eine Werbung an dich schicken, dann kriegen wir etwa 10% mehr Unterstützung von dieser kleine Scheibe der Bevölkerung. Also es gilt nicht mehr. Und die haben überhaupt, die beiden Parteien haben die Idee, dass man die Wähler der anderen Partei überzeugen könnte oder gewinnen könnte, das ist im Prinzip verschwunden aus unserem politischen Denken. Es eben, also um es zu wiederholen, es geht jetzt und seit Jahren, es geht nur um Manipulierung, nicht um Überzeugen.
Also Sie haben das jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet in dem, was Sie bisher erzählt haben, aber welche Folgen hat denn dieses, in Anführungszeichen, politische Geld für die amerikanische Demokratie? Welche Schäden entstehen daraus? Also Sie haben gesagt, es wird manipuliert, die Kandidaten, die dann gewählt sind, also die im Kongress sitzen oder sogar im Weißen Haus, die sind nicht mehr frei in ihren Entscheidungen. Kann man denn, Sie haben gesagt, es hat so in den 80er Jahren angefangen, kann man denn rückblickend auch wirklich sagen, okay, hier sind tatsächlich auch effektiv Schäden, nicht nur in den Auswirkungen politischen Entscheidungen, die getroffen wurden, sichtbar, sondern auch tatsächlich Schäden an der Demokratie sichtbar. Ist das messbar? Ja. Ist das ersichtlich?
Das auf jeden Fall, was also ein Zug unseres politischen Lebens seit den 80er Jahren, nicht nur seit den 80er, eigentlich seit den 60er, das kam, also wenn man von den Schäden an der amerikanischen Demokratie sprechen will, dann fängt man eigentlich mit dem Vietnamkrieg an und dass alles so belogen wurde, dann mit dem Watergate-Skandal. Aber ich glaube, dass unsere Demokratie und das Vertrauen des Volks in das System, in unsere politischen Vertreter, das hätten wir zurückgewinnen können. Aber dann kam Ende der 70er Jahre dieses Problem des Geldes ran, im Prinzip. Und schon in den 80er Jahren, da war so das Misstrauen an Mandatsträgern, an Kandidaten. Das war schon schnell im Wachsen, stark im Wachsen. Und zum Beispiel, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber in 1992, also das erste Mal, dass Bill Clinton das Weiße Haus gewonnen hatte, das hat einen Drittparteikandidat gegeben, Ross Perot. Mhm. Und bei uns, der ist Unternehmer, Großunternehmer, interessanter Mann, aber also hatte ziemlich klar nicht alle Tassen im Schrank, ne, dieser Perot. Und auch Bei uns, die Wahlgesetze sind so, dass eigentlich nur die zwei großen Parteien haben überhaupt eine Chance, einen Kandidat ins Weiße Haus zu bringen oder und auch in unsere Volksvertretung, in unserem Kongress. Trotzdem bekam Pro fast 19% der Stimmen. Also das kann man nur als ein wütende Proteststimme vom Volk. Das funktioniert nicht. Aber wir konnten nicht verstehen, warum es nicht funktionierte. Aber man schon gegen Ende der 80er Jahre, eigentlich ganz krass in den Bundeswahlen 88, Michael Dukakis und der ältere George Bush, dass das ganze politische Gespräch so oberflächlich, so leer, so entfernt von der Wirklichkeit des Lebens der Amerikaner, so entfernt von dem, was wir wollen und brauchen. Man hatte das zuerst so den Medien in der Schuhe geschoben, weil es war leichter, so in den Medien abzulesen. Aber ich behaupte, das ist so meine These, dass schon unter der Oberfläche dieser Prozess der Selbstzensur hat mit der Zeit die Substanz aus dem politischen Gespräch eben gezogen. Man konnte weniger und weniger die Wahrheit sagen. Man konnte gar nicht bestimmte Themen erwähnen, wenn man das Nötige gilt. Und insofern, man hat besonders seit ab, sagen wir, 2010, einige Beobachter haben unsere Politik, also das öffentliche Gesicht unseres politischen Systems mit japanischem Kabuki-Theater verglichen. So weit ist es eben, so von der Wirklichkeit. Und deswegen, wir haben mehrmals in den letzten Jahren Kandidaten, die großen Erfolg gehabt haben, mit der Parole, ich bringe irgendwie eine grundlegende Änderung. Von Barack Obama, Hope and Change. Donald Trump hat gesagt, I'll drain the swamp, also den Sumpf in Washington eben leeren und so beseitigen. Bernie Sanders hat 2016 eine Revolution versprochen. Aber von diesen Kandidaten, und die haben so viel Erfolg gehabt, nur von hohle Versprechen von Änderungen ohne Details, was die Änderungen heißen sollen, wie wir die Änderungen erreichen können. Die hatten keinen Plan, um das System zu transformieren, um das System zu ändern, um unsere Demokratie wieder zurückzugewinnen. Eben weil das größte Problem liegt eben in dem Problem des Geldes in der Politik und die Kandidaten, die verbringen die ganze Zeit dieses Geld zu sammeln. Also Kandidaten an und für sich können das große Geld nicht bekämpfen, weil sie so viel sammeln müssen. Und das ist das Catch-22. Ist das ein Begriff in Deutschland, Catch-22? Oder Entschuldigung, das ist ein amerikanischer Roman. Das heißt, irgendwie, Paradox ist nicht das Richtige, aber eben, man könnte es einfach sagen, also ein Teufelskreis ist nah genug. Okay. Catch-22 war ein Roman von Joseph Heller und der Titel kam von einem blöden Regel angeblich im amerikanischen Heer im Zweiten Weltkrieg. Und die Regel war total idiotisch, aber man musste den Regel folgen und deswegen konnte man keine Lösung finden.
Okay.
Aber ich habe zu viel Zeit bei Catch-22 verbracht, aber ich glaube, du verstehst schon, was ich meine.
Ja, absolut.
Wir haben eben dieses Problem. Das ist ein Problem, das sich nicht löst.
Ja.
Das ist das System, eine Reform unseres Systems, ein Wiederaufleben unserer Demokratie kommt nicht von Washington. Das muss vom Volk nach unten, von unten nach oben kommen. Und das muss von Außenseitern geführt werden.
Ja.
Wie ich und wie tausende andere Amerikaner, die unsere Reform überhaupt in den Staaten verfechten. Also
ja. Jetzt reden wir genau deswegen heute miteinander, nicht nur um das ganze System der Wahlkampffinanzierung mal zu analysieren, mal dahinter zu gucken, woher kommt das eigentlich, warum ist es so, wie es ist und was sind die ja zum Teil auch verheerenden Folgen dieses Systems, sondern wir sind eben genau auch deswegen heute zusammen, um über mögliche Lösungen zu sprechen. Und ja. Du hast, wir sprechen hier über Zoom und hinter dir ist das Banner deiner Initiative Save Democracy in America.
Moment mal, ich trete zur Seite und da siehst du unsere Parole.
Genau, let the voters
be the donors.
Ja, lass
also machen wir die Wähler zu den Spendern.
Genau.
Und das ist eben eine Reform, eine Idee, genial, ist von ein paar Professoren an der rechtlichen Fakultät von Yale University vor 20 Jahren erfunden.
Okay.
Seit 2017 in Seattle für Gemeindewahlen schon eingeführt worden. Und das Prinzip ist wunderschön einfach. Also wenn es ist gegeben, dass die einzigen Amerikaner, die noch Einfluss in Washington haben, sind die großen Spender. Daher machen wir uns selber zu den Spendern. Und wie das funktionieren sollte, ist, dass für jede Wahl, dass die Regierung jedem eingeschriebenen Wähler ein Online-Konto von politischem Geld geben sollte. Man kann das Geld nicht entziehen und ausgeben für persönliche Zwecke. Man kann eben zum Konto online geben und dann dieses Geld zu den Kandidaten senden, die man unterstützen will. Und wenn man das System genügend Geld in das System stellt, so wie wir verlangen, dann Kandidaten, die uns also dienen und vertreten möchten, werden von uns, den Wählern, genügend Geld kriegen, um also teure, effektive Kampagnen zu führen. Und auf der anderen Seite, ihre Gegner, die haben keine Ausrede mehr. Geld von Großfirmen, von Milliardären und so weiter zu nehmen. Also das ist die Idee. Ich bin also der einzige oder jedenfalls der herausragende Vertreter dieser Idee auf Bundesebene. Es gibt sehr viele Leute in verschiedenen Teilen der USA, die auf Länderebene oder Gemeindeebene diese Idee verfechten und sie haben große Fortschritte gemacht und einen großen Beitrag geleistet. So viele, eigentlich die meisten, denen ich begegnet bin, meinen also, dass auf Bundesebene zu erreichen, das ist zu viel, zu schwierig oder das geht nicht besonders oder das dauert zu lange. Aber ich bin anderer Meinung. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, weil ich glaube, dass die große Mehrheit der Amerikaner, die verstehen schon, dass das System kaputt ist, dass es gebrochen ist. Sie sind entrüstet. Die wollen ein Ende damit. Sie haben auch diese Kandidaten, also diese Change-Kandidaten, unterstützt, die eine große Änderung versprochen haben, ohne Details. Und ich glaube schon, dass die Wählerschaft für diese Idee schon existiert, obwohl die allermeisten diese Wähler das noch nicht wissen, weil sie eben von dieser Reform nicht gehört haben.
Lass uns doch da gerade mal nochmal auf Seattle eingehen, damit wir das verstehen, wie das funktioniert. Also,
okay,
du sagst, also jeder Wähler kriegt Geld. Ich glaube, so wie ich es gelesen habe, sind es $100 in vier Gutscheinen à $25. Das heißt, jeder Wähler hat vier Gutscheine, die er jedem x-beliebigen Kandidaten geben kann.
In Seattle, die machen das mit Gutscheinen auf Papier.
Ja.
Und das kann man, das soll man machen auf Bundesebene für die Wähler, die keinen leichten Zugang an einem Computer haben und die keinen iPhone haben.
Ja.
Aber ich glaube, dass die bessere Methode für die allermeisten Wähler werden eben ein Online-Konto. Und dann kann man jederzeit Zugang zu diesem Konto mit einem Smartphone, mit einem Handy oder Computer und so gehen.
Okay. Und Also das ist das Prinzip. Also jeder bekommt Geld, das nur für diesen Zweck zur Verfügung steht, und ich kann das jedem Kandidaten geben. Wenn wir uns mal diese erste Wahl, 2017 war es in Seattle, für den Stadtrat angucken, was hat sich denn tatsächlich geändert bei dieser Wahl? Was war anders als in den Jahren zuvor, als es dieses Gutscheinsystem eben nicht gab? Was für Veränderungen hat man denn gesehen?
Also es war nicht sehr dramatisch beim ersten Wahlgang, aber man hatte schon eine große, also sagen wir, eine Verbreitung der Basis, der finanziellen Basis der Parteien. Das hat mehr Spender gegeben und mehr Spender, die nicht reich waren für die Wahlen. Und dann aber völlig eine sehr dramatische Folge kam in 2018, weil der Großunternehmer Jeff Bezos, der Besitzer von Amazon.com, der und seine Freunde, die wollten einen neuen Stadtrat haben, einen besseren Stadtrat haben. Und die haben einen unerhörten 1,5 Millionen Dollar in sieben Kampagnen für Sitzen im Stadtrat. Und das war für ihn so ein totaler, das ist nicht eine Katastrophe, aber dann waren die Wähler, die Medien, alle Leute in Seattle total entrüstet. Also der will unsere Regierung kaufen, und seine Kandidaten, so haben alle sechs von sieben haben verloren. Das war eine große Niederlage für ihn. Und das erwähne ich auch gerne, weil viele Leute befürchten, dass weil unser Verfassungsgericht es nicht erlauben wird, Grenzen zu setzen, werden nicht diese Milliardäre und Großfirmen einfach unser System überfluten. Aber ich glaube, dass wenn wir den Punkt erreicht haben, wo wir genügend Unterstützung unterm Volk haben für diese Reform, da werden eigentlich alle Amerikaner schon das Problem verstehen, werden schon verstehen, dass Geld heißt Einfluss, dass ihre Voter-Dollars, ihre Gelder, das ist den Schlüssel zu ihrer Stimme, ihr Einfluss in der Regierung, und derartige Versuche in Zukunft ebenso scheitern werden wie Bezos in Seattle.
Okay, also das heißt, man kann zum einen feststellen, dass die Parteien und die Kandidaten ganz anders auf ihre Wähler gucken. Und auf der anderen Seite aber auch die Wähler ganz anders auf die Kandidaten gucken und wer denen überhaupt Geld gibt. Also es ist tatsächlich eine Art Mentalitätswandel zu beobachten, ja, durch diese Democracy Dollars, wie man sie ja nennt.
Ja.
Okay, wahnsinnig spannendes System. Wie sehen Sie denn die Erfolgschance dieses Systems? Also das in Seattle, das ist jetzt, glaube ich, auch schon zum zweiten Mal durchgeführt worden. Es gibt jetzt Nachahmer, meine ich, in Kalifornien gibt es auch noch eine
in
Stadt.
In Oakland, Kalifornien, ja.
Genau, die haben das jetzt auch eingeführt. Das heißt, es findet Nachahmer. Sie sagen, auf Bundesebene ist es eher schwierig. Aber wie sehen Sie Ihre Erfolgschancen, und was genau stimmt Sie denn optimistisch, dass wir irgendwann wirklich einen Systemwandel, zumindest ja, was den Wahlkampf anbelangt, erleben können?
Ich bin so optimistisch, weil in erster Linie, weil es ist schon klar, es ist eindeutig, dass das System gescheitert ist. Und eigentlich nur in den letzten 2 Jahren, wir haben fast jede Woche einen neuen Meilenstein an Korruption, aber sie irgendwie an Lähmung des Systems. Das ist zum Zirkus geworden in Washington. Zweitens, dass es klar ist, dass die Mehrheit der Amerikaner ungeachtet der politischen Richtung eine grundlegende Änderung werden, dass sie entrüstet sind, dass sie verstehen, dass sie entrechtet worden sind. Die meisten verstehen noch nicht, wie groß eine Rolle Geld spielt, aber in den neuesten Umfragen, und das hast du auch erwähnt in unserem Gespräch früher, 3/4 der Amerikaner sagen, dass also die Kosten dieser Wahlen müssen begrenzt werden. Na, begrenzen können wir nicht, wir können nur ebenso mit öffentlichen Geldern, das ist ein Parallel zum deutschen System, mit öffentlichen Geldern, das erreichen über Voter Dollars, Democracy Dollars, aber das Thema ist mehr und mehr ein laufendes Thema für die meisten Amerikaner. Ich behaupte, dass das Einzige, was uns gefehlt hat in den letzten Jahren, um unser System zu ändern, ist eben einen praktischen Schritt, den wir nehmen können. Das hat uns gefehlt, weil die Politiker eben überhaupt nicht über geltende Politik reden wollen. Und es gibt ein weiteres. Also jedes Volk hat ein ständiges Ringen zu kämpfen, gegen, um sich zu behaupten, um sich selbst zu bestimmen. Also einen Kampf gegen Eliten, gegen Interessen. Der Kampf der Demokratie, der hört nie auf. Der ist nie endgültig gewonnen. In diesem Kampf haben wir Amerikaner einen Vorteil, den kein anderes Volk hat. Und ebenso, dass die demokratische Regierungsform definiert unser Volkstum. Wir werden nicht von Volkstum, von Rasse, von Sprache, von Religion definiert. Es sind Ideale, die uns Amerikaner machen. Und wenn man auf unsere Geschichte blickt, man sieht, dass immer wieder Amerikaner kämpfen, um diese Ideale zu verwirklichen. Ein sehr gutes Beispiel war die Bürgerrechtsbewegung der schwarzen Amerikaner in den 60er Jahren. Ein großer Erfolg. Und ebenso, ich glaube, dass so, und das ist, es ist auch ganz gut, weil wir sind, man redet von der Zerspaltung unserer Politik, von Gegnerschaft zwischen Republikaner und Demokraten, aber eben diese Art von Patriotismus, dass wir sollen stolz darauf sein, dass unser Land eben Ideale vertritt. Wir wollen diese Ideale erfüllen. Je mehr wir zurück zu diesem Patriotismus kommen können, das war der normale Patriotismus in den USA, bevor der Vietnamkrieg so viel zerstört hat. Das wird uns helfen, auch uns zu einigen. Mhm. Und ich glaube ebenso, ja, ich bin sehr optimistisch über Amerika.
Dann allerletzte Frage. Wir haben am Anfang auch ein bisschen das System verglichen mit dem, wie es in Deutschland ist. Dann glaubst du, dass diese Voter-Dollars, diese Democracy-Dollars, dass das auch ein System wäre, das in Deutschland funktionieren würde und das in Deutschland überhaupt auch Sinn ergeben würde?
Ja, ich meine, es ist nicht so dringend nötig wie bei uns, aber da in Deutschland man schon die Idee von öffentlichen Geldern für Parteien angenommen hat und dass das sich eingebürgert hat und als normal gilt, dieses Geld durch die einzelnen Entscheidungen der Wähler zu verteilen, statt durch einen Scheck so von der Regierung an den Parteien, das könnte schon, ich meine, vielleicht die Wähler ein bisschen mehr begeistern. Man hat auch unter den Deutschen eine gewisse Entfremdung der Regierungsklasse beobachtet, festgestellt. Und das könnte eben die Wähler es könnte ihnen helfen, wieder zu fühlen, dass sie ermächtigt sind, dass sie eben Einfluss auf ihre Regierung haben. Insofern, ich glaube, dass eigentlich dieses System könnte jedes demokratische System verbessern.
Herr McMillan, über die Wahlkampffinanzierung in den USA und einen Alternativvorschlag, der in Seattle und in Oakland, Kalifornien auch schon Schule gemacht hat und ein wahnsinnig spannendes Projekt ist. Vielen, vielen Dank. Ja, wir werden diese Wahl auf jeden Fall beobachten und gucken, ob neue Rekorde gebrochen werden und hoffen natürlich, dass das System, das auch du, Dan, vorgeschlagen hast, vielleicht eines Tages bundesweit in den USA Schulen macht. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei der Kampagne.
Hat mir Spaß gemacht.
Ebenso. Dankeschön.
Tschüss. Danke.